Deutschlandfunk. Der Tag.
Es kommt nicht so wahnsinnig oft vor, dass die Grünen und der ADAC einer Meinung sind. Aber in der aktuellen Debatte um die Diesel- und Benzinpreise in Deutschland, da hinterfragen beide sehr kritisch die Preispolitik der Mineralölkonzerne. Wir hören den ADAC-Sprecher Andreas Hölzel und zuvor den grünen Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler. An diesem Mittwochmorgen in unserem Deutschlandfunk-Radioprogramm haben sie sich geäußert.
Unser Verdacht ist, dass hier Milliardengewinne auf Kosten von Autofahrern und Autofahrern gemacht werden und hier auch Übergewinne und Kriegsgewinne mit dieser Krise gemacht werden.
Der Kraftstoffmarktsektor ist relativ intransparent. Da weiß man sehr viel nicht, wo eigentlich die Gelder, die so verdient werden, wo die hängen bleiben. Also hier ein bisschen mehr Transparenz schaffen, ist sicher nicht verkehrt.
Tja, mehr Transparenz, das ist wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Bundeskartellamt. Die Wettbewerbshüter haben denn heute auch angekündigt, die Preisentwicklung an den Tankstellen näher unter die Lupe nehmen zu wollen. Das Thema ist heikel, weil ja im Land gerade eine heftige Debatte über Rabatte für AutofahrerInnen läuft. Und das in einer Zeit, in der der neue Finanzminister Christian Lindner heute zum ersten Mal einen eigenen Haushaltsentwurf vorgelegt hat. Tenor: massive Ausgaben, massive Schulden und das von einem Finanzminister der FDP. Finanzen und Haushalt, gleich unser erstes Thema. Und ich sage schon mal vorweg, es klingt trocken, aber es wird richtig spannend. Danach spreche ich mit Peter Sawicki in Warschau über die Reise der vier Politiker aus Polen, Slowenien und Tschechien im Sonderzug nach Kiew. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Gut, AWS 1 läuft schon und AWS 2, gibt mir mal auf beiden bitte eine Sprechprobe.
Es gibt genug Stoff, wofür man Geld ausgeben könnte. Und das eigentliche Skandal ist ja, dass wir einen Haushalt machen und die Kernausgaben oder Kernaufgaben dieses Staates laufen neben dem Haushalt her, nämlich Verteidigung und Klimaschutz. Ja, ich bin richtig geladen auf diese Finanzplanung.
Die besten Voraussetzungen für den Podcast,
Theo. Ein paar Zahlen kann ich mir nicht verkneifen, das muss man einfach sagen, aber ich werde es begrenzen.
Damit lebst du, glaube ich, schon ein paar Jahre als Haushaltskorrespondent, das dass niemand immer Zahlen von dir hören will.
Niemand will meine tollen Zahlen hören.
Das ist das Stichwort. Herzlich willkommen im Podcast der Tag, Theo Gers.
Ja, hallo.
Wir blicken heute also auf das Thema Finanzen, weil nach nicht einmal 100 Tagen im Amt Christian Lindner an diesem Morgen erst im Kabinett und dann heute Nachmittag auch noch vor der Presse seinen ersten regulären Bundeshaushalt vorlegt. Aber das ist ein Haushalt mit ganz schön vielen Fragezeichen. Der Krieg in der Ukraine, der zwingt zum Umrechnen. Das sehen wir allein schon an diesem Milliardenpaket, das die Bundeswehr jetzt bekommen soll. Und außerdem steckt das Land, ganz Europa, mitten in einer Energiekrise, unter der längst nicht alle, aber viele VerbraucherInnen hier in Deutschland leiden, etwa unter den Heiz- und den Benzinpreisen. Und ebenso arm dran sind im Moment, sagen sie, die Industrie- und Handwerksbetriebe. Das ist also alles ein Riesenbatzen, der viel Geld kosten wird, sich dieser Probleme anzunehmen. Und einer, der sich mit all dem, wie gesagt, ziemlich gut auskennt, ist Theo Gers. Bis Ende letzten Jahres, Theo, warst du für Finanzen und für Energie bei uns im Deutschlandradio Hauptstadtstudio zuständig und hast dir deine Expertise erhalten, jetzt auch nach deiner Rückkehr in die Redaktion im Zeitfunk in Köln.
Das hoffen wir mal.
Du kannst das jetzt unter Beweis stellen. Wir haben jetzt einen Finanzminister, seitdem die Ampel im Amt ist, der von der FDP gestellt wird. Christian Lindner, der Chef der, ich sag jetzt mal, einstigen Steuersenkungspartei FDP. Ist der jetzt der neue Schuldenkönig?
Naja, mal sehen. Seine Chancen stehen auf jeden Fall gut, das zu werden. Also bisher Schuldenkönig ist Olaf Scholz für seinen Haushalt im letzten Jahr. Den hat er mit 215,4 Milliarden Euro an neuen Schulden abgeschlossen. Das war ein bisschen weniger, als er erst gedacht hatte wegen der Corona-Krise. Aber Christian Lindners Chancen, das noch zu toppen, die stehen für dieses Jahr sehr, sehr gut. Und ich meine, das ist natürlich ein zweifelhafter Rekord, der dann aufgestellt würde. Aber das kann man sich einfach an zwei Dingen abzählen. Christian Lindner plant einen normalen Bundeshaushalt mit knapp 100 Milliarden Euro neuen Schulden. Dann kommt dieses berühmte Sondervermögen für die Bundeswehr dazu. Nochmal 100 sind 200 Milliarden. Und dann hat die Regierung ja schon gesagt, dass das Ganze nicht reichen wird, weil man ja nicht weiß, wie das jetzt ausgeht mit der Ukraine. Also welche Hilfen brauchen wir noch für die Ukraine selber? Was kostet uns der Krieg? Was kostet uns Militärhilfe? Was kostet uns möglicherweise auch Erdgas, was wir uns zusätzlich auf den Weltmärkten noch beschaffen wollen für den nächsten Winter? Und was kosten uns die ganzen Maßnahmen, die gerade in der Pipeline sind, um zum Beispiel die Bürger von diesen hohen Energiekosten ein bisschen mehr zu entlasten? Stichwort der Tankrabatt, der in der Debatte ist und, und. So, das wird auch nochmal in die Milliarden gehen und da stehen dann die Chancen gut, dass Christian Lindner der neue Rekordhalter wird.
200 Milliarden klingt wahnsinnig abstrakt, wenngleich auch jedem klar ist, das ist eine Menge Geld. Wenn du einen Vergleich ziehen solltest zu den letzten 5 oder 10 Jahren, ist das jetzt eine absolute Rekordsumme oder liegt das so im Bereich des Normalen fast schon?
Nein, das ist schwindelerregend. Das ist das Doppelte, wenn nicht Dreifache von dem, was man in bestimmten Jahren für die Bekämpfung der Finanzkrise auf den Tisch gelegt hat. Und es ist auch das 4-5-fache von dem, was man früher mal an Verschuldung hatte. Man darf ja nicht vergessen, wir kommen aus Zeiten der schwarzen Null, die wir bis 2019, glaube ich, hatten und gehalten haben. Und jetzt reden wir plötzlich über Schuldenberge, die jedes Jahr neu aufgetürmt werden. Das sind schon schwindelerregende Zahlen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass vielen Haushältern, die sich mit diesen Zahlen jeden Tag beschäftigen, wirklich so ein bisschen der Hintern auf Grundeis geht. Das kann man nicht anders sagen. Es wird zwar immer wieder gesagt, Deutschland kann sich das leisten, weil wir in den vorangegangenen Jahren relativ gut gewirtschaftet haben. Das stimmt. Aber wenn man sich überlegt, mit wie viel Werbe das Geld in der Pandemie rausgeworfen wurde und damals eben schon hunderte Milliarden und jetzt kommt der Krieg noch obendrauf. Also das wird uns auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte noch verfolgen.
Du hast dieses sogenannte, sage ich mal, Sondervermögen für die Bundeswehr, diese 100 Milliarden Euro, die hast du schon angesprochen. Mir ist das noch nicht so ganz klar. Ist das jetzt nun im Haushalt enthalten, dieses Geld, oder ist das wirklich ein Sondervermögen?
Nee, also ein Vermögen ist er schon mal gar nicht, sondern es ist ein Schuldentopf. So, der ist auch voll kreditfinanziert. Also das sind 100 Milliarden neue Schulden, Punkt. Und ob das jetzt Vermögen oder Sondervermögen genannt wird, das ist eigentlich Augenwischerei. Zweiter Punkt, du fragst, ist das jetzt im Haushalt drin? Zweite Antwort von mir, auch nein. Das ist ein ganz eigener Topf neben dem Haushalt. Für diesen Topf Sondervermögen Bundeswehr wird sogar das Grundgesetz geändert. Und das macht man vor allem aus einem Grund. Dieser Topf Sondervermögen für die Bundeswehr zählt noch nicht mal zur Schuldenbremse, sondern wird auch da gewissermaßen außen vor gelassen und vor die Klammer gezogen. Das heißt, hier wird im Grunde ganz ungeniert die Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz steht und wie sie auch von der FDP ja gerade immer so hochgehalten wird, nach dem Motto, im nächsten Jahr wollen wir ja die Schuldenbremse dann einhalten, großes Indianerversprechen und dreimal Ehrenwort und so weiter. Das wird da eiskalt umgangen.
Man hat ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich dir jetzt zuhöre, dass alle so ein bisschen vor den Kopf geschlagen sind, auch im Bundestag, in Berlin insgesamt. Man hört keine richtigen Gegenvorschläge, was man denn machen könnte. Müssen jetzt einfach erstmal alle in Ruhe die Zahlen angucken oder liege ich richtig mit diesem Eindruck, dass es nicht so richtig politische Ideen wieder, ja, Alternativen gibt im Moment?
Naja, so viele Alternativen, um das Geld reinzubekommen, das man im Moment braucht oder glaubt zu brauchen, gibt es ja nicht. Eine Alternative wären Steuererhöhungen. Natürlich könnte man sich jetzt als Kanzler oder auch als Finanzminister hinstellen und sagen, so Zeitenwende, wir müssen auch diesen Zopf abschneiden. Beispielsweise gelte das für die FDP. Die hält aber in Treue fest zu ihrem Versprechen, keine Steuererhöhungen. Und daran wird sich jedenfalls auf kurze Zeit erstmal nichts ändern. So, und viel mehr Möglichkeiten, außer neuen Schulden zu machen, hat man dann nicht, denn dann bliebe nur noch Ausgabenkürzungen und dann stellt sich die Frage, wo will man kürzen? 50% des Bundeshaushaltes sind inzwischen Sozialleistungen, also Zuschüsse für die Rente, die Krankenversicherung und. Da kann man nicht kürzen. Oder man müsste kürzen und das wäre natürlich politischer Selbstmord, denn kein Politiker wird sich jetzt hinstellen und sagen, so, wir haben Krieg und fürs Militärische müssen wir jetzt an die Sozialleistungen ran. Das wird man mit Grünen und SPD nicht machen können.
Anders gesprochen, alles auf Pump und damit zulasten der nachfolgenden Generationen.
Ja, natürlich geht es zulasten der nachfolgenden Generationen. Man sagt natürlich, wir werden das irgendwie alles wieder zurückzahlen. Und das muss man auch, sonst darf man solche Sondertöpfe gar nicht machen. Also ein Beispiel, worüber wir dann aber reden. Wir haben ja im letzten und im vorletzten Jahr diese ganzen Corona-Schulden, nenne ich sie jetzt mal salopp, aufgenommen. Viele Milliarden Euro und die nehmen und dafür die Schuldenbremse ausgesetzt. Und wenn man das tut, dann schreibt die Schuldenbremse nun mal vor, dass diese Extraschulden, nenne ich sie jetzt mal, auch getilgt werden müssen. Das heißt, die kann man nicht wie bei den anderen Bundesschulden immer wieder vor sich herschieben, wie so eine Bugwelle, und dann wächst sich das irgendwann aus, weil die Wirtschaft wächst und die Belastung dann nicht mehr so groß ist, sondern diese Corona-Schulden muss man ganz effektiv zurückzahlen. Die Rückzahlung beginnt in 3, 4, 5 Jahren, ich glaube 2028, dann muss die erste Rate fällig werden. Und dann reden wir jedes Jahr über 15, 20 Milliarden Euro, die dann der Bund wirklich Cash auf den Tisch legen muss und sagen wir so, das wird jetzt getilgt. Und wenn man das mal anschaut, das ist genauso viel Geld, wie der Bund in diesen Jahren dann voraussichtlich überhaupt an Schulden machen kann. Das heißt, die Restriktionen, die wir dann haben, nach dem Motto, wir müssen das zurückzahlen und können uns dann vielleicht andere Dinge nicht mehr leisten, die werden uns schon in 3, 4 Jahren einholen, wenn die Finanzplanungen für diese Zeit dann beginnen. Und Belastung für die nächsten Generationen, ja, die Jüngeren werden latzen.
Kommen wir noch mal zurück von der Schulden- auf die Einnahmenseite. Da schlägt Claudia Kempfert, bekannte Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die schlägt unter anderem vor, dass man ja die Gewinne der Mineralölkonzerne besteuern könnte, die ja jetzt gerade richtig ansteigen, diese Gewinne durch den Krieg, zynischerweise. Ist so ein Vorschlag realistisch?
Glaube ich nicht. Ist ein frommer Wunsch und ich kann auch das gut verstehen, denn die Konzerne verdienen im Moment prächtig mit den hohen Preisen für fossile Energieträger. Aber da jetzt eine Sondersteuer drauf zu packen, halte ich für illusorisch. Außerdem sind die Konzerne meistens nicht hier bei uns, sondern in Amerika. Also wenn ich an die großen Exxon und ähnliche denke, würde uns das wahrscheinlich nicht so viel bringen. Deshalb toller Vorschlag, aber Frau Kempfert, bei allem Respekt, ich glaube, das wird nichts.
Und ich frage mich, ob du das Gleiche auch den Umweltverbänden antworten würdest. Auch die haben jetzt einen Vorschlag vorgelegt, beziehungsweise moppern die schon ein bisschen rum und sagen, naja, wenn jetzt so viel Geld für die Verteidigung plötzlich zur Verfügung steht in einem Sondervermögen, dann wollen wir auch ein Sondervermögen Energiesouveränität, denn da war doch was, nämlich Klimaschutz. Das ist ebenso eine Illusion, nehme ich an, leider.
Ja, ich denke, da können die Umweltverbände noch so ein bisschen auf ihren politischen Arm in Berlin, also sprich die Grünen vor allem, hoffen. Denn das, was die da aufspießen, die Umweltverbände, ein Sondervermögen, Energiesouveränität, ja, das ist ja genau das, was im Moment eigentlich nötig wäre. Und man muss sich ja wirklich fragen, wann, wenn nicht jetzt, müsste man damit kommen, zu sagen, ja, jetzt lass uns doch mal ein Programm auflegen, mit dem wir wirklich schnell wegkommen vom Verbrauch fossiler Energieträger, vom Import von Öl, Gas und Kohle, zu mehr eigener Produktion in Sachen erneuerbare Energien, zu mehr eigener Produktion in Sachen Wasserstoff. Jeder weiß, das wird auch nicht reichen. Wir werden auch in 20, 30, 40 Jahren immer noch Energie importieren müssen. Dann eben kein Öl, Gas und Kohle mehr, sondern eben irgendwo produzierten Wasserstoff. Aber es muss in diese Richtung gehen. Und wie gesagt, warum, wenn nicht jetzt? Das wäre ein sinnvoller Vorschlag, ob die Koalition, die Ampelkoalition jetzt die Kraft dazu aufbringt, nochmal drauf zu satteln. Denn wir haben ja Programme, mit denen wir die Energiewende beschleunigen wollen. Weiß ich nicht. Und es bringt ja auch nichts, das muss man auch ehrlich sagen, immer wieder neue Beträge oder neue Programme ins Schaufenster zu stellen und dann hinterher festzustellen, alles schön und gut. Aber wir schaffen es einfach nicht, das auf die Straße zu stellen. Geld wäre da. Aber man kann nicht so viele Windturbinen auf einmal produzieren, man kann nicht so viele Windturbinen auf einmal aufstellen. Es fehlt an Personal, es fehlt an Genehmigungen. Ich will das nicht alles schlecht reden, aber es muss auch irgendwie, wie soll ich sagen, ausbalanciert sein. Und man kann so eine Steigerung sicherlich erreichen, aber das ist ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hinzieht.
Theo, eines wollen wir noch auf jeden Fall heute ansprechen an diesem Mittwoch. Und das sind die Rabattideen des Finanzministers für die AutofahrerInnen. Auch die Speditionslobby, die träumen, jetzt bin ich wieder bei dem schönen Wort, an dem fresse ich mich heute ein bisschen fest, an einem Sondervermögen. Vermögen fürs Tanken, so nenne ich es mal in Anführungszeichen natürlich. Da hat Ann-Kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio hat hier in der Folge am Dienstag schon über diese umstrittenen Rabattpläne an der Zapfsäule berichtet. Dann lass uns mit dir noch mal kurz auf die Zahlen blicken. Wie würden denn solche Tankgutscheine, wenn sie so kämen, gegenfinanziert werden?
Ja, nach Stand jetzt wieder mit Schulden, nämlich mit dem Haushalt, mit dem Ergänzungshaushalt, auf dem wir Stand heute, Stand jetzt noch warten. Den will Christian Lindner eben noch ausarbeiten. Und wenn die Ampelkoalition sich auf die einzelnen Maßnahmen geeinigt hat, dann weiß Herr Lindner auch, wie viel Geld er dafür zusätzlich an neuen Schulden aufnehmen muss. Mein Tipp, es wird auf in Richtung 40, 50 Milliarden Euro insgesamt, was die Belastungen geht, gehen. Das ist natürlich nicht nur der Tankrabatt, das sind auch andere Ausgaben, die dann vielleicht mit dem Ukraine-Krieg im Zusammenhang stehen. Aber wenn man nur mal diesen Tankrabatt nimmt, ich habe mir das mal angeguckt, wenn man jeden Liter Benzin und Diesel, der hierzulande vertankt wird, mit 10 Cent im Preis senken wollte durch den Staat, dann kostet das 550 Millionen Euro und zwar jeden Monat. So, und jetzt können wir anfangen zu rechnen. Barbara, wir können jetzt sagen, 20 Liter Preissenkung einen Monat lang kostet 1,1 Milliarden Euro, 40 Cent, die sind ja auch schon mal genannt worden von Christian Lindner, das wären jeden Monat 2,2 Milliarden Euro. Da kann man sich ausrechnen, wie lange halten wir das durch. Meine Prognose, nicht so lange. Auf der anderen Seite kann ich auch jeden Lkw-Spediteur verstehen, der jetzt bei den Preisen, die jetzt zu zahlen sind, wo jeder Lkw 22.000 Euro mehr an Sprit braucht im Jahr. Das ist eine Wahnsinnssumme. Jede Kalkulation wird damit zerschossen. Und dass die Hilfe brauchen, kann ich auch verstehen. Aber es kann nicht sein, dass das nur der Steuerzahler zahlt. Dann müssen die Aldis und Lidls dieser Welt und die anderen, die viel Transportleistung buchen, auch mal gucken, ob sie nicht auch ein bisschen mehr bezahlen müssen.
Und ein letztes, da möchte ich noch deine Einschätzung hören. Wir hatten heute Morgen im Deutschlandfunk-Radioprogramm Sven-Christian Kindler von den Grünen im Interview, Haushaltsexperte der Bundestagsgrünen-Fraktion. Und der hat den Verdacht geäußert, wir haben es auch zu Beginn dieses Podcasts gehört im O-Ton, dass es da einen Verdacht, dass es da illegale Preisabsprachen unter den Mineralölkonzernen geben könnte. Denn der Ölpreis, der sinkt bereits jetzt wieder, die Benzinpreise aber nicht. Ist da was dran an diesem Verdacht von Sven-Christian Kindler?
Tja, der Verdacht ist so alt wie Sven-Christian Kindler und wie ich zusammen. Nein, aber jetzt im Ernst. Es gibt zig Untersuchungen, auch von Bundeskartellamt und so weiter, die immer dieser Frage nachgegangen sind und sie haben ehrlich gesagt nichts gefunden. Aber was man einfach sagen kann zum Benzinmarkt. Das Problem ist, Benzin ist Benzin. Das ist ein homogenes Produkt, wie der Ökonom sagt. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, dass Benzin bei Firma A ist besser als das von Firma B, weil es im Zweifel in einer Region aus derselben Raffinerie käme, bloß anders gelabelt ist. So, bei solchen Produkten, ob das jetzt Benzin ist oder ob das auch Zement wäre oder sowas, da gibt es einen Wettbewerb eigentlich nur über den Preis. Und deswegen versuchen natürlich die Anbieter, diesen Preiswettbewerb irgendwie einzuschränken, weil sonst gäbe es ja nur einen Wettlauf nach unten. Das passiert dadurch, dass es einfach in den Kalkulationen so ist. Die beobachten sich gegenseitig sehr scharf. Im Zweifel guckt der eine Tankwart und schaut nach, was macht die Tankstelle gegenüber und ändert sofort ihren Preis. Das ist im Grunde sogar ein Zeichen von Wettbewerb, würde ich sagen. Dass wir jetzt alle als Autofahrer und Heizölkunden stöhnen und ächzen unter diesen Preisen, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber das ist teilweise auch eben den gestiegenen Preisen für Rohöl geschuldet. Ich kann es nicht anders erklären und ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie für Aral, Shell, BP und Co. eine Lanze brechen würde.
Gutes Schlusswort, Theo. Danke, dass du heute im Podcast dabei warst. Und wir setzen das fort. Du kommst wieder. Tschüss.
Na gut, okay, gerne.
Merkwürdig, dass ein so modernes Verkehrsmittel wie die Eisenbahn so viel Aufmerksamkeit erhält in diesen Tagen. Dabei ist es doch in Zeiten des Klimawandels angebracht, aufs Fliegen zu verzichten. Diese Reise, die die drei Regierungschefs und ein Vizepräsident aus Polen, Tschechien und Slowenien da am Dienstag unternommen haben, die führte allerdings aus Sicherheitsgründen über die Schiene. Der Sonderzug nach Kiew war weniger riskant als ein Flugzeug mitten über dem Kriegsgebiet. Und außerdem ist das russische Militär selbst auf die Bahntrassen in der Ukraine angewiesen, um gegebenenfalls Nachschub zu organisieren. Diese Reise wurde wiederum aus Sicherheitsgründen still und heimlich geplant, in Abstimmung mit der Europäischen Union. Da gab es wohl die Absprachen bereits vergangene Woche beim EU-Sondergipfel im französischen Versailles. Sie wirft aber jetzt im Nachhinein doch ziemlich viele Fragen auf. Und darüber kann ich sprechen mit Peter Sawicki. Peter, erstmal hallo nach Warschau.
Hi, nach Köln. Hi, Barbara.
Du bist unser Korrespondent für Polen und die Ukraine, seit einigen Wochen jetzt auch vor Ort, berichtest natürlich fast monothematisch über den Krieg und eben auch, welche Folgen er für Polen hat. Dieser Reisezweck, dieser Reise der vier, die ich eben beschrieben habe, ich denke mal, das war vor allem eine Solidaritätsbekundung gegenüber der Ukraine. Was haben sich die vier noch dabei gedacht, da jetzt mit dem Zug ins Kriegsgebiet zu reisen?
Na, zumindest würde ich mal sagen, was die beiden polnischen Vertreter angeht, den Regierungschef Morawiecki und den Vizeregierungschef, den eigentlich starken Mann hier in der Politik, Jarosław Kaczyński, den Parteichef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit. Zu denen kann ich zumindest wohl sagen, dass das mit Sicherheit auch irgendwo innenpolitische Motive gehabt haben dürfte. Also das wurde denen so ein bisschen auch stärker vorgeworfen in einigen Kommentaren, in einigen Reaktionen, dass das eine PR-Aktion sei. Das war aber eher die Minderheit tatsächlich derjenigen, die das so geglaubt haben. Irgendwo im Hinterkopf werden die es bestimmt gehabt haben, dass es sich anschicken könnte, Polen noch ein bisschen stärker aus der außenpolitischen Isolation herauszuführen, im Zuge der ganzen Streitigkeiten mit der EU um den Rechtsstaat, um die Justizreform, um den Umgang zum Teil mit freien Medien, teilweise mit Minderheiten im Land, mit Flüchtlingen damals, so dass das die natürlich so ein bisschen isoliert hat. Das war ja eindeutig sichtbar. Mit den USA hatte man sich auch das weitgehend verscherzt. Das hat sich im Ukraine-Krieg jetzt schon geändert. Polen ist ja diplomatisch sehr aktiv gewesen. Auch der Staatspräsident hat da deutlich die Nähe zu den USA zuletzt aufbauen können. So, und vor dem Hintergrund war das sicherlich auch ein Hintergedanke, würde ich auch sagen, dass das eine Rolle gespielt hat, dass man das sozusagen, diese außenpolitische Bühne nutzt. Dennoch bin ich sicher, dass die Solidarität mit der Ukraine, dass das wirklich das Hauptanliegen war, dass man da wirklich ehrlich sich für die Interessen des Nachbarlandes einsetzt, einfach weil man ja auch in einer anderen geografischen und somit ja auch sicherheitspolitischen Lage ist als viele andere Staaten in Europa.
Also ein drittes naheliegendes Motiv könnte ja auch sein, die nackte Angst, dass es nach der Ukraine auch Polen und die Nachbarstaaten treffen könnte, dass Putin auch dort einmarschiert. Ist das eine Sorge, die in Polen kursiert?
Naja, nicht akut. Also man geht jetzt nicht davon aus, dass Putin übermorgen in Polen einfällt und russische Panzer durch Warschau rollen. Das nicht. Langfristig ist das durchaus so, dass man auf jeden Fall die große Sorge hat, dass wenn die Ukraine den Krieg verliert oder geschwächt daraus hervorgeht, wenn im schlimmsten Fall, sagen wir mal, Russland wirklich in irgendeiner Form die Kontrolle über das ukrainische Territorium hat, würde das ja eben bedeuten, dass es eine deutlich größere Grenze de facto dann mit Russland gäbe. Und hinzu kommt ja auch noch Belarus, dass er mehr oder weniger schon unter Kontrolle von Russland steht. Mit dem Land hat Polen ja auch eine sehr lange Grenze. So, das verändert natürlich die Sicherheitslage oder würde die Sicherheitslage verändern und auch das Sicherheitsgefühl. Das sind also die langfristigen Sorgen, die da herrschen. Und deswegen setzt man sich ja auch mit Vehemenz dafür ein, dass die Ukraine militärisch so stark wie möglich da unterstützt wird, um bestmöglich die eigene Souveränität zu verteidigen, um eben nicht von Russland besiegt zu werden und im schlimmsten Fall unter irgendeiner Art der russischen Kontrolle zu geraten. Wenn man sich so die Umfragen anschaut, die sich mit der Frage nach Angst und Sorge zuletzt befasst haben, dann war das oft so eine eher diffuse, generelle Angst um die Zukunft. Ich meine, man muss ja auch schauen, dass wirtschaftlich Polen ja auch schon unter dem Krieg leidet. Die Währung Zloty ist schwächer geworden in den vergangenen Wochen. Das wirkt sich ja auch alles hier auf das tägliche Leben aus. Und nicht zuletzt natürlich die große Summe an Menschen, aus der Ukraine, die in Polen bislang angekommen sind. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung für das gesamte Land, die Menschen hier zu versorgen, denen irgendeine Art von Perspektive zu bieten, ohne zu wissen, wie die zeitliche Perspektive aussieht.
Nur zur Klarstellung, Peter, die Umfragen, die du jetzt zitierst, sind seit Kriegsbeginn gemacht worden, ja? Mit der diffusen Sorge, genau, die du jetzt beschrieben hast.
Rund um den Kriegsbeginn, beziehungsweise einige auch danach. Bezieht sich so auf die letzten 2-2,5 Wochen.
Ja. Bevor wir noch mal genauer auf die innenpolitische Lage in Polen schauen, lass uns noch mal kurz zu dem eigentlichen Anlass unseres Gesprächs zurückkehren, nämlich diese Zugreise der vier Regierungschefs, wo du für uns vor allem jetzt die polnische Perspektive beleuchten kannst. Im Nachhinein betrachtet, du hast eben von einigen bissigen Zeitungskommentaren schon erzählt. Würdest du denn trotzdem insgesamt sagen, diese Reise wird jetzt als ein Erfolg bewertet oder eigentlich als etwas Überflüssiges in Polen?
Also auf keinen Fall als etwas Überflüssiges. Das sagt hier im Prinzip niemand. Auch in der polnischen Opposition wird überwiegend hervorgehoben, dass man diese Reise gemacht hat, die ja nicht ungefährlich gewesen ist. Das wird auf jeden Fall hervorgehoben, dass die das gemacht haben. Da geht es, was die Kritik dann zum Teil angeht, dreht sich das dann eher um die Art und Weise vielleicht, wie man da vorgegangen ist, weil es kommunikativ so ein bisschen unklar war, in wessen Namen die da jetzt hinreisen, was das Ziel dessen sein soll und letztlich ja auch die Aussagen, die vor Ort getroffen wurden. Also Kaczynski dann mit seinem Vorschlag, eine NATO-Friedensmission ins Leben zu rufen.
Da sprichst du schon an, diese ominöse Forderung, sage ich mal, des polnischen Vizeregierungschefs Jarosław Kaczynski, der ja eine NATO, ich setze das in Anführungszeichen, Friedensmission in der Ukraine vorgeschlagen hat. Da sollen also NATO-Streitkräfte humanitäre Hilfe leisten. Und diese Mission solle von Streitkräften geschützt werden. Und die sollten wiederum, diese humanitären Helfer sollten eben in der Lage sein, sich da selbst zu verteidigen. Das klingt, vorsichtig gesprochen, etwas verwirrend. Was geht da vor in Kaczynskis Kopf?
Das wüsste ich auch gerne, aber ich glaube zunächst einmal, wenn wir jetzt mal auf das Inhaltliche schauen, was er da in den Raum geworfen hat, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein ausgefeilter, durchdachter Vorschlag war, erst einmal. Er hat das ja auch nicht weiter ausformuliert, was das genau bedeuten soll, wer das beschließen soll, wer daran teilnehmen soll und so weiter. Auffällig ist ja auch, dass das ja von ihm kam und nicht von Morawiecki. Das heißt, Kaczynski hat ja jetzt nicht im Namen, wenn man so will, von EU-Regierungschefs gesprochen. Ich glaube, das war einfach so ein persönliches Zeichen, eine persönliche Note von ihm, dass er da ein Zeichen setzen wollte, dass man die Ukraine jetzt mit Nachdruck noch stärker unterstützen soll. Also das war nämlich ganz interessant, als ich mir da die PK angeschaut habe, auch nochmal angeguckt habe, da gab es im polnischen Fernsehen Kaczynski auch zwischendurch in Nahaufnahme zu sehen. Und mir ist schon aufgefallen, dass er da wirklich sichtlich mitgenommen war von dieser Situation. Sicherlich auch von dem, was er da vielleicht gesehen hat. Vielleicht auch diese Zugfahrt. Und man muss zum Hintergrund wissen, sein Bruder, der Verstorbene, 2010 verstorbene, verunglückte Präsident Lech Kaczynski, der war ja 2008, während des Georgienkriegs in Tiflis, hatte da auch ein Zeichen gesetzt, hat da sogar eine Rede gehalten, zusammen mit dem damaligen georgischen Präsidenten Saakaschwili, hat damit Georgien unterstützt und hat damals, wie man heute weiß, hellseherisch sozusagen gesagt, heute ist Georgien dran, morgen vielleicht die Ukraine, übermorgen vielleicht die baltischen Staaten und dann wir, also Polen. Diese Rede von damals, die erscheint ja heute in einem ganz anderen Licht. So, und man weiß, dass der Zwillingsbruder in dem Fall von Jarosław Kaczynski, also Lech Kaczynski, dass der ihm sehr nahe stand, dass der Tod von ihm wirklich schwer zugesetzt hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er ihm in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob nacheifern das richtige Wort ist, aber es ihm gleich tun wollte, dass es ihm ein persönliches Anliegen war, ein Zeichen zu setzen in einer Sache, von der er überzeugt ist, dass man sie jetzt sozusagen mit größer Konsequenz verfolgen muss. Das heißt, die Ukraine vor Russland zu retten. Ich glaube schon, dass das ein persönliches Anliegen von ihm war.
Peter Sawicki, unser Korrespondent in Warschau für den Deutschlandfunk. Ich danke dir für deine Einschätzung. Tschüss und bis bald.
Danke auch. Ciao.
Das war der Tag im Deutschlandfunk. Der Tag am Mikrofon war Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.